The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, ich bin Carina Mössbauer und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 10. März. Nirgendwo wird so viel versprochen wie vor der Wahl. Nirgendwo wird gleichzeitig so viel beschönigt wie nach der Wahl. Auch nach der Wahl im Ländle werden wir wieder Zeugen dieses zweifelhaften Spektakels. Realitäten werden nur verdaulich portioniert anerkannt, selbstverständlich nicht über die Schmerzgrenze hinaus. Das Phänomen des Selbstbetrugs, auch genannt Self-Serving Bias. Fehler, Schuld und negative Ursachen werden konsequent ausgelagert. Diese Projektion ist ein psychologischer Abwehrmechanismus und damit, kann man sagen, auch menschlich. Allerdings bedeutet das, die nötigen Konsequenzen bleiben aus. Aber es ist genau das, das Eingeständnis der unbequemen Wahrheiten, aus dem heraus etwas Neues und künftiger Erfolg wachsen kann. Daher gibt es heute von uns Schützenhilfe für die politische Mitte. Wir starten mit der CDU. Da glaubt man doch allen Ernstes, die Bundespartei habe dem Spitzenkandidaten erheblichen Rückenwind gegeben.
Und auf der anderen Seite wir im Bund doch erheblichen Rückenwind gegeben haben.
So der Generalsekretär Carsten Linnemann im ARD-Interview. Eine Mitschuld am Ergebnis?
Nein, also das muss ich wirklich zurückweisen. Schauen Sie sich die Zahlen an vom Deutschland-Trend. +2%, sehr starke 2, sind bei 28% im Trend.
Die CDU habe außerdem einen erfolgreichen Bundesparteitag gehabt.
Wir haben einen Parteitag hingelegt, der sehr geschlossen war.
Ich übersetze das mal freischnauze. Erfolg definiert laut CDU-Spitze heißt also, Debatten im Keim ersticken, provokante Anträge verwässern und dem Vorsitzenden zumindest auf dem Papier ein super Zeugnis ausstellen, obwohl hinter vorgehaltener Hand doch so einige über die schlechte Performance in Sachen Reformpolitik lästern. Beliebigkeit statt Positionierung. Die CDU ist dabei, ihre Wirtschafts-DNA preiszugeben. Wenn sie wirklich zu alter Stärke zurückkehren will, muss sie sich als mutige Reformkraft erweisen, die schwierigen Debatten nicht ausweicht. Und damit wären wir bei der SPD. Auch hier der Versuch, die Gründe für das Kratzen an der 5%-Hürde bei der Landtagswahl zu externalisieren. Der angebliche Grund, die Polarisierung und Zuspitzung zwischen zwei Kandidaten. So zumindest SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf in der ARD.
Und das haben wir hier eben auch gesehen, dass eben diese Polarisierung, diese Zuspitzung uns auch sehr viele Stimmen noch gesaugt hat.
Es ist sicherlich richtig, dass die SPD angesichts des Zweikampfes zwischen Cem Özdemir und Manuel Hage federn lassen musste. Aber das erklärt noch lange nicht den Absturz in die Todeszone in einem westdeutschen Flächenland. Die SPD wird ihren Niedergang nicht aufhalten, solange sie ihr Heil nach Niederlagen in immer mehr Umverteilung, Klassenkampfrhetorik und Orchideenthemen sucht. Die SPD-Politik erschöpft sich aktuell in notorischer Symptombekämpfung. Wohngelderhöhung, anstatt die Wohnungskrise in den Griff zu bekommen. KI-Gutschein für mittelständische Unternehmen, anstatt sie bei bürokratischen Berichtspflichten zu entlasten. Die E-Prämie, anstatt die nötige Infrastruktur auszubauen. Man hat es sich einfach schön eingerichtet als staatliche Stelle des Geldsegens. Nur die Bürger durchschauen das schuldenfinanzierte Kartenhäuschen. Sie wollen funktionierende Systeme ohne ausufernde Kosten, mehr Netto vom Brutto, eine brummende Wirtschaft. Darauf müsste sich die SPD wieder fokussieren. Und dann sind da noch die Grünen. Sie feiern sich als die großen Gewinner des Abends. Die Parteiko-Chefin Franziska Brandner.
Cem Özdemir ist ein Grüner, das weiß jeder in Baden-Württemberg. Und es ist fantastisch zu sehen, dass die Baden-Württembergerinnen sich für Mut und Zuversicht entschieden haben. Dass sie gesagt haben, wir wollen, dass eine starke Wirtschaft mit Klimaschutz zusammengeht.
Dabei ist die Bundespartei eher Trittbrettfahrer. Denn für den Erfolg von Cem Özdemir und seine Baden-Württemberger Grünen können die Grünen im Bund nun wirklich keine Lorbeeren einheimsen. Ihr einziger Verdienst, etwas salopp gesagt, sie haben im Wahlkampf die Klappe gehalten und Özdemir damit eine gewisse Beinfreiheit zugestanden. Aber kaum waren die Wahllokale geschlossen, wagten sich die ersten Heckenschützen aus den eigenen Reihen auch schon wieder aus der Deckung. Von der Grünen Jugend. Welt TV berichtet.
Der grüne Wahlsieg in Baden-Württemberg wird in der eigenen Parteijugend kritisch gesehen. Bei Wahlsieger Cem Özdemir bleibe ein Fragezeichen, ob das grüne Politik sei. Das sagte ein Sprecher der Grünen Jugend. Er forderte auch, der ehemalige Grüne Boris Palmer dürfe kein Minister werden. Palmer ist Bürgermeister in Tübingen und bei den Grünen eine Reizfigur.
Laut Spiegelbericht sei der Ex-Grüne Boris Palmer bei der Wahlparty zudem von Mitgliedern der Grünen Jugend zum Gehen gedrängt worden. Cem Özdemir, der Wahlgewinner, nennt seine Partei ketzerisch die CSU der Grünen. Özdemir wird, so heißt es in seinem Landesverband, entsprechend den Söder geben. Er wird sich nicht an die Parteidisziplin gebunden fühlen und sich die ein oder andere Extrawurst genehmigen. Die Grünen haben nun drei Optionen. Sie können Özdemir stoisch ignorieren oder einen endlos Kleinkrieg mit dem eigenen Ministerpräsidenten lostreten. Oder aber das tun, was der gesunde Menschenverstand rät. Sich an seinem pragmatischen, wirtschaftsnahen Programm orientieren. Für die Vertreter des linken Flügels bedeutet das freilich, dass sie Realismus vor Ideologie stellen müssen. Politik der Mitte vor Öko-Migrations-Klientelpartei. Die Grünen haben die Mehrheiten der Zukunft selbst in der Hand. Wenn alle drei Parteien diese, meiner Meinung nach, überfälligen Konsequenzen ziehen würden, gäbe es mehr Schnittmengen zwischen ihnen. Die politische Mitte könnte so Handlungsfähigkeit demonstrieren und das hätte noch einen ganz anderen Nebeneffekt. Es würde den Nährboden der AfD nehmen, bestehend aus Frust und Zukunftsängsten. Die Dauersiegesträhne der AfD, nein, sie ist kein Naturgesetz. Die Partei kann mit ihren populistischen, verkürzten, teils rechtlich höchst zweifelhaften und wirtschaftlich schädigenden Antworten nur so weit reüssieren, wie die anderen ihr den Raum dazu lassen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mit Günther Oettinger, CDU-Urgestein, ehemaliger Ministerpräsident und Schwabe spreche ich über seine Partei.
Der Herbst der Reformen ist ein Reformchen gewesen.
Außerdem, Anne Schwedt in New York analysiert den Ölpreisschock an den Märkten und wir blicken auf ein kleines gallisches Dorf der Politik. Der Auftakt zum Superwahljahr 2026 ist gemacht und halt nach. Die Landtagswahl in Baden-Württemberg beschäftigt die Politik weit über das Stuttgarter Parlament hinaus. Ich habe angerufen bei einem Mann, der Baden-Württemberg versteht wie kaum ein anderer und der selbst das Land geprägt hat. Günther Oettinger, Jurist, gebürtiger Stuttgarter, seit über 50 Jahren CDU-Mitglied, Ministerpräsident von 2005 bis 2009. Danach war er EU-Kommissar unter anderem für Energie. Seine Analyse hören wir jetzt. Guten Morgen, Herr Oettinger.
Guten Morgen.
Herr Oettinger, die Bundespartei der CDU, die macht sich ja aktuell einen ziemlich schlanken Fuß. Der Generalsekretär Carsten Linnemann sprach am Wahlabend sogar davon, dass es ja erheblichen Rückenwind aus Berlin gegeben hätte für diese Wahl. Heißt ja dann im Umkehrschluss, wenn es nur für Platz 2 gereicht hat, dass Manuel Hage es doch ziemlich vergeigt haben muss, oder?
Nein, das ist nicht der Fall. Wir hatten unser Wahlziel, nämlich stärkste Kraft zu werden und den Regierungschef zu stellen, nicht erreicht. Das wird jetzt recht schwierig werden, aber die CDU liegt in Baden-Württemberg mit dem Wahlergebnis 2 bis 3 Prozentpunkte über allen Umfragen von CDU und CSU auf Bundesebene.
Also kein Rückenwind?
Wir hatten Rückenwind. Nehmen Sie einmal die wichtigen Interessenmaßnahmen, die der Kanzler in Washington D.C. in Brüssel unternimmt, die Außenpolitik, die Sicherheitspolitik. Aber wir hatten auch Seitenwinde und Gegenwind.
Was würden Sie da jetzt genau benennen an Seitenwind und Gegenwind aus der CDU heraus?
Sicherlich waren die Vorschläge für Gesundheitsreform und die Vorschläge für den Standort Deutschland, die vor dem Parteitag kamen, nicht sinnvoll, weil sie einfach provozierten. Und generell gilt eben, die Lage auf dem Arbeitsmarkt, in der Wirtschaft ist denkbar schwierig und der Herbst der Reformen ist ein Reformchen gewesen und kaum wahrnehmbar. In Baden-Württemberg werden mehr denn je Arbeitsplätze abgebaut und die Sorgen um den Standort nehmen jeden Tag zu.
Da hört man ja durchaus Kritik heraus. Das heißt, die mangelnde Bilanz bislang in Sachen Reformen, würden Sie sagen, war durchaus eine Hypothek auch im Wahlkampf jetzt in Baden-Württemberg.
Ja, Wenn man drei Aufgabenfelder auf Bundesebene nimmt, die Außen- und Europapolitik, die Sicherheitspolitik, sehr gut. Die Innenpolitik, die Bekämpfung von Asylmissbrauch, die Migrationspolitik, sehr gut. Aber für den Standort, für Arbeitsplätze, für die Attraktivität, für Investoren, für Wachstum und für Wettbewerbsfähigkeit wurde bisher von CDU, CSU und von der SPD vor allen Dingen in Berlin zu wenig oder gar das Falsche getan.
78% der Befragten in Umfragen, sogar 56% der CDU-Wähler sagen auch, dass die CDU vor der Bundestagswahl sehr viel versprochen hat, aber nur wenig gehalten hat. Würden Sie sagen, die haben da einen Punkt?
Man kann immer nur so viel versprechen, wie man selbst vorhat. Die Versprechen waren ernst gemeint, aber die Regierungsbildung war schwierig. Und die SPD ist bisher zu den notwendigen Reformen, in Wahrheit zu den Zumutungen, die kommen müssen, nicht bereit. Ich baue darauf, dass jetzt im zweiten Anlauf, im Lauf des Frühjahrs und Sommers, hier mit den Kommissionen die Ergebnisse vorlegen, eine Grundlage geschaffen wird, um den Standort Deutschland endlich deutlich zu stärken.
Und da vertrauen Sie jetzt darauf, dass man in der Regierung, in der schwarz-roten Regierung, das jetzt dieses Jahr final verstanden hat und jetzt wirklich der große Wurf kommt?
Was in diesem Jahr nicht geschieht, kommt zu spät. Wenn CDU, CSU und SPD ein gutes Wahlergebnis in 3 Jahren erreichen wollen, dann müssen die ersten Früchte sichtbar sein. Dann müssen Unternehmen sagen, wir investieren wieder. Dann müssen Arbeitnehmer sagen, die Aufträgsbücher werden voll. Das heißt, im Interesse der Regierungsparteien muss jetzt eine umfassende Reform mit einigen Zumutungen kommen, damit am Wahltag im Jahre 2029 die Früchte sichtbar sind.
Wir haben jetzt viel gesprochen über die Verantwortung im Bund. Welche Verantwortung sehen Sie denn beim Wahlkämpfer Manuel Hagel? Wenn man da in der Partei sich umhört, dann heißt es oft, er war zu zögerlich, zu zaghaft, er hätte mehr Ecken und Kanten zeigen sollen. Würden Sie dem zustimmen?
Im Nachhinein kann man leicht kritisieren. Er war hochaktiv. Dort, wo er sprach und diskutierte, kam er gut an. Und es ist seine Aufgabe jetzt als Parteivorsitzender, die CDU in die Regierung zu führen. Gut zu verhandeln und möglichst viel von unseren Programmpunkten in einem Koalitionspapier mit den Grünen zu vereinbaren. Das traue ich ihm zu.
Das Ergebnis ist denkbar knapp, ja, aber trotzdem liegen die Grünen vorne. Manuel Hagel spricht jetzt trotzdem von einem Patt und hat den Vorschlag gemacht, die Amtszeit des Ministerpräsidenten zu teilen. Ist die CDU also ein schlechter Verlierer?
Die CDU liegt bei den Zweitstimmen 0,5% hinten. Ja, bei den Erststimmen liegt die CDU deutlich vorne. Bei der Zahl der Wahlkreise, die geholt wurden, weit vorne. Und bei der Zahl der Mandate im Landtag liegen wir gleich auf. Insofern ist Augenhöhe der richtige Ausdruck. Und jetzt müssen wir verhandeln. Und da muss alles auf den Tisch. Regierungsämter, Landtagspräsidium und Sachthemen. Die Verteilung der Ministerien, aber auch die programmatische Ausrichtung Baden-Württembergs für die Zukunft. Ich will da nicht vorwegnehmen, aber ich glaube, am Ende muss für die CDU und für die Grünen gleich viel erreichbar werden, wenn die Regierung 5 Jahre halten soll.
Und das bedeutet dann auch, dass man auch das Amt des Ministerpräsidenten paritätisch aufteilt sozusagen.
Auch das wäre denkbar. Ich habe da meine Zweifel, aber...
Warum?
Wenn man Schwergewichte wie Wüst und Söder sieht, dann muss ein Schwergewicht aus Baden-Württemberg ohne Ablaufzeit arbeiten können. Aber trotzdem, ich glaube, dass auch dies auf den Tisch muss und die CDU deswegen auch zu Recht eine sehr starke Ressource für ihre Verantwortung reklamieren kann.
Ja, das ist ja nochmal ein anderes Thema. Aber ich habe da vor allem auch aus einem anderen Grund Zweifel, weil ich im Vorfeld auch mich viel in der CDU umgehört habe und sehr oft gehört habe, es geht um Platz 1, egal wie. Und selbst wenn wir nur 0,05% vorne liegen, darum geht's, den Ministerpräsidenten wieder stellen. Ich habe nicht das Gefühl, dass man da bei so einem knappen Ergebnis dann auch so St. Martins-mäßig freiwillig angeboten hätte, das Ministerpräsidentenamt zu splitten. Ist da nicht eine gewisse Doppelmoral jetzt dabei?
Wir haben ja ein neues Wahlrecht. Bisher hatten wir 1 Stimme, jetzt haben wir 2 Stimmen. Und deswegen haben wir jetzt erstmals eine Situation, dass die CDU bei den Erststimmen weit vorne liegt, bei der Zahl der Direktmandate weit vorne liegt, bei der Zahl der Mandate insgesamt gleich aufliegt und nur in der Zweitstimme knapp zurückliegt. Deswegen sollte man einmal ohne Vorurteil darüber sprechen, wie man das Wahlergebnis lesen muss, was es heißt für die beiden möglichen Koalitionspartner.
Naja, aber das Wahlergebnis lesen, das heißt, das öffnet ja dann einen gewissen Interpretationsspielraum. Also öffnet man da nicht die Box der Pandora?
Ich glaube, dass in den ersten Tagen nach der Wahl, bevor konkret über Programm verhandelt wird, eine offene Debatte, wie man das Wahlergebnis lesen muss, legitim ist. Und auch nochmal ein Rückblick notwendig ist, wegen der Kampagne von Grünen der zweiten und dritten Reihe gegen Manuel Hagel, die unverschämt gewesen war.
Ja, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Aber trotzdem, ist das aus Ihrer Sicht nicht gefährlich, wenn man da jetzt anfängt, irgendwie an dem Wahlergebnis so ein bisschen rum zu interpretieren, wer jetzt wo vielleicht mehr geholt hat, um das dann für sich auszulegen? Oder auch der CDU-Oberbürgermeister Frank Knoppler, der ja ganz klar sagte, es gäbe keinen klaren Wahlsieger. Also Wahlergebnisse in Frage zu stellen, kommt auch mal schnell zurück, oder?
Ja, aber die ersten Tage nach der Wahl sollten Tage der offenen Debatte sein. Fest steht, dass der MP und die Regierung und auch der Landtagspräsident Mitte Mai zu wählen und zu vereinigen sind. Und ich glaube, darin werden sich CDU und Grüne halten.
Das heißt aber, Sie würden das nicht unterschreiben, dass Cem Özdemir ganz klar die Wahl gewonnen hat?
Ja, Cem Özdemir liegt bei den Zweitstimmen knapp vorne.
Aber nur dort?
Aber nur dort, genau.
Und deswegen ist er kein klarer Wahlgewinner?
Er hat mit Sicherheit sein Wahlziel erreicht, denn er kam von weit hinten. Wir haben unser Wahlziel nicht wirklich erreicht, aber in der Gesamtbetrachtung Mandate, Direktmandate, Erststimmen, Zweitstimmen liegt die CDU auf Augenhöhe.
Das heißt, die CDU ist ein Stück weit, gerade wegen der Erststimmen, in ihren Augen auch ein Wahlgewinner.
Also wenn man mehr als 50 Wahlkreise holt von 70, also mehr als 50 Wahlkreise direkt gewonnen hat, gegen Grüne, gegen andere Parteien, dann ist man auch von diesen Wahlergebnissen geprägt und auch im Grunde genommen einen Teil des Erfolgs verdient.
Hagel hat jetzt auch in der Wahlnachlese gesagt, es gäbe keinen Automatismus zu einer Übereinstimmung von Grünen und CDU in Baden-Württemberg. Heißt das, dass er zu Not Özdemir dann auch seinem Schicksal in einer Minderheitsregierung überlässt?
Beim letzten Mal hatte Kretschmann zwei Optionen. Er konnte mit SPD und FDP eine Regierung bilden, aber hat dann wegen der bewährten Koalition mit der CDU die Regierung fortgesetzt und mit Thomas Strobel fortgesetzt. Diesmal hat Özdemir keine zwei Optionen. Er hat genau die Option CDU oder keine. Und deswegen ist es an ihm, ist es sein Interesse, der CDU, die gleich stark ist, entgegenzukommen und nicht irgendwo die Verhandlungen zu dominieren.
Auf jeden Fall ein gewisser Appell auch ans Verantwortungsbewusstsein von allen Akteuren. Vielen Dank damit an Sie, Herr Oettinger. Danke und liebe Grüße.
Danke und einen guten Tag.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da sorgt der Krieg im Iran für Unsicherheit. Anne Schwedt an der Wall Street hat für uns die Märkte im Blick. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Carina.
Anne, der Ölpreis ist ja gestern auf neue Höhen gestiegen. Wie ist der aktuelle Preis?
Ja, gerade sehen wir eine heftige Gegenbewegung nach dem Preisschock. US-Öl liegt aktuell bei knapp $90 je Barrel und auch brennt wieder unter $100. Also deutlich weniger als die nächtlichen Spitzen gestern von fast bis zu $120. Aber immer noch klar höher als vorm Kriegsbeginn. Auslöser für den Rücksetzer sind vor allem Trumps Signale, dass wieder mehr Tanker durch die Straße von Hormuz fahren und die USA notfalls die Kontrolle übernehmen werden. Dazu Gespräche über Lockerungen bei Russland-Sanktionen und eine mögliche koordinierte Freigabe von Notreserven durch die G7.
Und wie sieht es heute Morgen sonst so an den Märkten aus, Anne?
Ja, also an den Märkten sieht man heute Morgen vor allem eins, weiter hohe Nervosität, aber keine neue Panikwelle. Die Futures auf Dow, S&P 500 und Nasdaq liegen jeweils rund 0,3% im Minus, nachdem die Indizes gestern im späten Handel eine beeindruckende Kehrtwende hingelegt und ihre zwischenzeitlich hohen Verluste komplett gedreht haben und sogar deutlich im Plus geschlossen sind. Als Öl nach Trumps Aussagen zur möglichen Übernahme der Straße von Hormuz und zu einem baldigen Kriegsende wieder deutlich gefallen ist, hat das die Anleger aufatmen lassen. Der Markt bleibt aber extrem daten- und nachrichtengetrieben, gerade mit Blick auf die anstehenden Inflationsdaten und die G7-Beratungen zum Öl, Carina.
Okay, Carina, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass sich in Baden-Württemberg ein liberales, gallisches Dorf bei der Landtagswahl herausgebildet hat. Auf der Wahlkarte der Erststimmen sieht man ein schwarzes Meer, durchsetzt von grünen und blauen, ja, teilweise roten Flecken. Aber mittendrin ist ein gelber Punkt. Die FDP, die aus dem Landtag geflogen ist, hat hier eine liberale Bastion. Eine Gemeinde, die dem Abwärtstrend trotzt. Niefern-Öschelbronn.
Obwohl es von allen Seiten umzingelt ist.
In dieser Gemeinde mit rund 8.500 wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürgern wird Widerstand geleistet. Der FDP-Kandidat Professor Erik Schweikert erreichte fast 36% bei den Erststimmen und landete damit auf Platz 1. Seit 2018 lehrt er internationale Weinwirtschaft an der Hochschule Geisenheim. 2009 bis 2013 war er Abgeordneter im Bundestag. Ab 2016 saß er dann im Landtag. Er hat also die bewegte jüngere Geschichte der Partei hautnah miterlebt, mit ihren Höhen und Tiefen. Von ihm wollte ich wissen, was sein Geheimrezept im Wahlkampf war. Er erklärt sein grandioses Einzelergebnis vor allem mit jahrelanger Kernerarbeit vor Ort und damit keine unrealistischen Erwartungen zu wecken.
Also ich bin jetzt seit 10 Jahren Landtagsabgeordneter für die Region, zu der auch meine Gemeinde gehört. Und ich kümmere mich halt um die Probleme, die da sind. Mein Wahlmotto ist, hören was ist, machen was geht. Also nicht alles versprechen, weil alles kriegst du nicht hin. Aber zumindest das, was möglich ist, landespolitisch dann auch zu machen. Und ich glaube, das ist zu einem großen Anteil auch gesehen worden und honoriert worden. Aber es hat halt trotzdem leider nicht gereicht.
Denn bei dieser Wahl lief es für seine Partei landesweit ganz anders. Mit historisch schlechten 4,4% verpasste die FDP sogar erstmals den Einzug in den Baden-Württemberger Landtag. Für ihn bleibt deshalb entscheidend, dass Parteien auch auf der kommunalen Ebene präsent sind.
Ich glaube, die FDP braucht es auch, dass sie vor Ort Menschen haben, die eine gewisse, ich sag mal, Verantwortung übernehmen vor Ort, denen auch eine gewisse Kompetenz zugesprochen wird, dass sie sich um Dinge kümmern, aber dass sie sich nicht drum kümmern im Sinne von, ich nehme es dir ab, sondern im Sinne von, wir sorgen dafür, dass das Thema Freiheit und wie kann man solche Probleme auch freiheitlich angehen, wie man das vor Ort nahe bringt. Und ich glaube, da kann man dann die Menschen schon mitnehmen und das sind dann auch die Ergebnisse, die einen dann freuen, auch wenn das natürlich ein bitterer Abend für uns war.
Während sich in Baden-Württemberg vieles gerade politisch neu sortiert, bleibt dieser Ort weiter einer der liberalen Resilienz, wo die FDP nicht klein zu kriegen ist. Vielleicht ist er bald auch ein Wallfahrtsort für FDP-Glaubensbrüder und Glaubensschwestern, bis die Liberalen möglicherweise ihrem Schicksal ein zweites Mal ein Schnippchen schlagen und nochmal ein Comeback feiern. What doesn't kill you makes you stronger. Ich wünsche Ihnen jetzt einen beschwingten Start voller Zuversicht in diesen neuen Tag. Ihre Carina Mössbauer.